Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 29. Juni. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute legen wir den Schwerpunkt auf Konjunktur, Fiskalpolitik und Staatsschulden. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, wie das IFO-Institut am Montag berichtet hat, ist sein Geschäftsklimaindex im Juni eingebrochen. Am deutschen Konjunkturhimmel sind düstere Wolken aufgezogen. Hat dich der Rückgang überrascht und wie bewertest du diese Entwicklung?
Klaus, der Rückgang als solcher hat mich nicht überrascht, aber das Ausmaß schon. Dem verarbeitenden Gewerbe bläst der Wind kräftig ins Gesicht in Deutschland und Europa. Gerade die Ausfuhrerwartungen sind eingebrochen. Das hat wohl drei Gründe. Erstens, die Nachfrage aus China ist rückläufig. Das hatten wir so zum Jahresbeginn nicht erwartet nach dem Ende der Pandemie dort. Zweitens, die US-Wirtschaft wächst zwar weiter, weil die Verbraucher mehr Geld dort für Dienstleistungen ausgeben und der Staat die Konjunktur stützt. Aber die Industrie in den USA steckt in einer Rezession und das merken natürlich unsere Ausfuhrunternehmen. Und drittens, es gibt eine Lagerkorrektur insgesamt im verarbeitenden Gewerbe in vielen Teilen der Welt, weil während des Ebbens der Lieferkettenengpässe im vergangenen Jahr viele Unternehmen vorsichtshalber erhebliche Lager aufgebaut haben, als es wieder möglich war und sie jetzt merken, angesichts der schwächenden Nachfrage haben sie zu viel Lagerbestand. All das führt dazu, dass die IFO-Geschäftserwartungen sich gerade im verarbeitenden Gewerbe bei uns deutlich eingetrübt haben. In der Industrie schmelzen bei uns die zum Jahresbeginn außerordentlich hohen Auftragspolster langsam ab. Wir müssen damit rechnen, dass die Produktion in der Industrie bei uns in Deutschland im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich sinken wird und dann hoffentlich im kommenden Jahr wieder anspringt.
Das liegt eine Anschlussfrage nahe. Was heißt das für die deutsche Konjunktur im zweiten Halbjahr 2023 und für den Ausblick auf 2024?
Ja, bis Anfang 2024 haben wir wohl diese Rezession im verarbeitenden Gewerbe und im Wohnungsbau. Und vielleicht auch bei den Investitionen der Unternehmen. Andererseits können die Verbraucher sich auf mehr Kaufkraft freuen. Denn ab jetzt dürften die Löhne stärker steigen als die Preise. Das heißt wahrscheinlich, dass wir als Verbraucher im Sommer, im Herbst mehr ausgeben wollen und können für Dienstleistungen, Reisen, Kultur, Restaurants. Dazu gibt es ja auch, was die Konjunktur stützt, mehr staatliche Investitionen. Diese beiden Dinge, mehr Ausgaben der Verbraucher und mehr staatliche Investitionen, könnten die Rezession in anderen Bereichen ausgleichen. Mit Glück kommt also in Deutschland für das zweite Halbjahr eine schwarze Null und für das Gesamtjahr ein minus 0,4% für die Wirtschaftsleistung heraus. Was sich geändert hat, gerade auch mit diesem IFO-Geschäftsklimaindex, ist, dass das Risiko für diese Prognose jetzt eindeutig nach unten geht. Was dann 2024 kommt, da wird es hoffentlich besser. Die Lagerkorrektur ist zeitlich begrenzt, typischerweise ein halbes Jahr. Die läuft aus. Der Wohnungsbau dürfte ab irgendwann, sagen wir Frühjahr 2024, nicht weiter schrumpfen. Und wir rechnen zudem damit, dass die US-Konjunktur im kommenden Frühjahr wieder anspringt. Ich denke also, dass Deutschland und Europa im kommenden Frühjahr zu solidem Wachstum zurückkehren können.
Holger, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema Fiskalpolitik und Schulden. Zunächst einmal gefragt, wie sehr stützt der Staat derzeit die Konjunktur in den USA und Europa?
Klaus, der Staat tut das in erheblichem Umfang. In den USA gibt es zwar keine neuen Fiskalprogramme, aber die bereits in den Vorjahren verabschiedeten Programme wirken noch. Beispielsweise erheblich mehr staatliche Investitionen in die Infrastruktur. Dazu Subventionen und steuerliche Anreize für private Investitionen. Unter anderem, aber längst nicht nur, in erneuerbare Energie. Zudem haben die Gemeinden die hohen Beträge, die die Bundesregierung in Washington ihnen zum Einsatz gegen die Pandemie und gegen die Pandemiefolgen vor einigen Jahren überwiesen hat, die haben sie nur zu einem kleinen Teil bisher ausgegeben. Das machen sie jetzt Stück für Stück weiter. All das stützt die US-Konjunktur derzeit und für in etwa die nächsten 3 bis 4 Jahre um einen Betrag von mindestens 0,3% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist ein erheblicher Konjunkturimpuls, beziehungsweise gerade ein Puffer gegen den Abschwung in anderen Bereichen der US-Wirtschaft. In der Eurozone ist es insgesamt ähnlich. Wir haben ja dieses 750 Milliarden Euro Next Generation EU-Programm. Wir haben nationale Programme. Allerdings insgesamt sind diese Programme in der Eurozone weniger großzügig. Ich rechne damit, dass bei uns diese staatliche Nachfrage etwa 0,2 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum pro Jahr beiträgt. Allerdings müssen wir auch sagen, was den Staatsverbrauch betrifft, dass wir ja Anfang des Jahres in Deutschland einen kräftigen Rückgang hatten, um fast 5% und damit für die Eurozone um fast 1%, weil die deutschen Subventionen für Corona-Tests und Impfungen ausliefen. Also in diesem Winter war der Staat rein mechanisch gerechnet eine Konjunkturbremse. Ab jetzt dürfte die staatliche Nachfrage ein leichter Rückenwind für die Konjunktur sein.
Interessant, aber macht es der Staat durch seine zusätzliche Nachfrage den Zentralbanken nicht noch schwerer, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bekommen?
Klaus, oberflächlich betrachtet eindeutig ja. Mehr Staatsnachfrage beansprucht mehr Ressourcen, das heißt auch mehr Preisdruck. Das kann für sich genommen den Rückgang der Inflation verlangsamen. Aber wir sollten da schon genauer hinschauen. Wofür gibt der Staat das Geld aus? Das ist immer die entscheidende Frage. Wenn er es für sinnvolle Investitionen tut, was er ja zu einem erheblichen Teil vorhat, dann weitet dies das Produktionspotenzial ja aus. Und das heißt auf Dauer weniger Inflationsdruck. Deshalb eindeutig lässt sich die Frage nicht beantworten. Es kommt wie üblich darauf an, was man, in diesem Fall der Staat, mit dem Geld macht.
Holger, mehr Staatsausgaben müssen entweder durch höhere Steuern oder durch zusätzliche Schulden finanziert werden. Vor höheren Steuern schrecken fast alle Regierungen derzeit zurück. Gleichzeitig müssen die Staaten wieder höhere Zinsen auf ihren wachsenden Schuldenberg zahlen. Zunächst einmal ganz grundsätzlich gefragt, können die Staaten sich das leisten?
Nun, kurzfristig ja, sogar recht problemlos. Das hat zwei Gründe. Zum einen, viele Staaten haben ja die Zeit extrem niedriger Zinsen genutzt, sich billig langfristig zu finanzieren. Sich also beispielsweise mit einer 10-jährigen Staatsanleihe die Niedrigzinsen für 10 Jahre zu sichern. Zweitens, der Inflationsschub des Jahres 2022 und 2023 hat die ausstehende Staatsschuld ja de facto entwertet. Aber langfristig kann es schwierig werden. Da kommt es darauf an, ob die Wirtschaftskraft schnell genug wächst, damit die Schulden tragfähig bleiben. Wir brauchen mehr Trendwachstum, mehr Steuereinnahmen für eine bessere Tragfähigkeit der Staatsschulden. Und natürlich muss der Anstieg des staatlichen Schuldenberges durch immer neue Defizite, dieser Anstieg muss im Zaum gehalten werden. Das wird nicht leicht, um es vorsichtig auszudrücken, ist aber durchaus möglich.
Welche Unterschiede gibt es zwischen einzelnen Ländern? Beginnen wir mit den USA. Müssen wir uns um die Staatsschulden in den USA Sorgen machen?
Ja, langfristig in den USA wahrscheinlich ja, vielleicht sogar erheblich. Denn in den USA steigen die Staatsschulden rasant durch hohe laufende Defizite. Als Leitwährungsland können die USA sich das lange leisten, aber es ist schon bedenklich. Schauen wir auf die Politik dort. Traditionell stehen die Demokraten für mehr Sozialleistungen, die Republikaner für niedrigere Steuern. Wenn sie in der Opposition sind, fordern die Republikaner typischerweise lautstark eine bessere Budgetdisziplin. Aber wenn sie den Präsidenten stellen, beispielsweise unter Ronald Reagan und Donald Trump, dann sind sie oft für besonders hohe Defizite verantwortlich. So richtig Fiskaldisziplin hat sich keine der beiden großen Parteien in den USA auf die Fahne geschrieben. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die Haushaltsdefizite in den USA in den Jahren bis 2028 durchschnittlich 6,7% der Wirtschaftsleistung betragen werden. Das würde die staatliche Schuldenquote dort von derzeit 122 auf 136% der Wirtschaftsleistung treiben. Das ist schon eine nicht ungefährliche Entwicklung auf Dauer.
Und wie sieht es in Deutschland aus? Steuern wir langfristig ebenfalls auf große Schuldenprobleme zu?
Klaus, danach sieht es derzeit nicht aus. Wir haben zwar Probleme mit der Schuldenbremse und die schwarze Null im Bundeshaushalt können wir auf absehbare Zeit wohl vergessen. Aber insgesamt ist die Haushaltspolitik bei uns alles in allem recht solide. Der Währungsfonds, den ich ja schon zitiert habe, rechnet damit, dass unsere staatliche Schuldenquote von derzeit 66% bis Ende 2028 auf knapp 60% sinkt. Ich sehe sogar Spielraum, dass es etwas ausgeprägter sein kann, der Rückgang der staatlichen Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Allerdings setzt dieser Rückgang voraus, dass wir den Staatshaushalt nicht noch zusätzlich belasten und, was noch wichtiger ist, dass wir die Wachstumskraft unserer Wirtschaft erhalten. Wie schon vor 2 Wochen angesprochen, kann eine zunehmende Regulierungsdichte beispielsweise Gift sein für dieses Wachstumspotenzial. Wir brauchen auch kontrollierte Einwanderung und mehr Anreize für Menschen, freiwillig mehr und länger zu arbeiten. Also die Wirtschaftspolitik kann es durchaus so einrichten, dass bei uns die Staatsschulden kein großes Problem sind, aber es kommt halt auf die Wirtschaftspolitik an.
Die meisten anderen Länder in Europa sind höher verschuldet als Deutschland. Dabei richtet sich der Blick oft auf Italien, Griechenland und Frankreich. Erläutere uns doch bitte, wie du die Entwicklung in diesen 3 Ländern beurteilst.
Nun, Klaus, beginnen wir mit dem, was manche überraschen dürfte, nämlich mit dem einfachsten Fall Griechenland. Das Land ist ja, wie schon vor einigen Wochen diskutiert, der Wachstumsstar unter den Volkswirtschaften nennenswerter Größe in Europa. Die Staatsschulden dort sind sehr, sehr hoch. Aber sie sind von einem pandemiebedingten Gipfel von astronomischen 206% der Wirtschaftsleistung 2020 auf 177% 2022 gesunken. Bis 2026 könnten sie auf etwa 150% zurückgehen. Der laufende Staatshaushalt in Griechenland ist in Ordnung. Deshalb führt halt das Wirtschaftswachstum, das wir dort haben, dazu, dass dieses Verhältnis zwischen Staatsschulden und Wirtschaftsleistung sich bei kräftig steigender Wirtschaftsleistung verbessert. Und Griechenland hat eine stabile, reformorientierte Regierung, die gerade für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt wurde. Das ist eine Erfolgsgeschichte. In Italien ist der laufende Staatshaushalt auch auf dem richtigen Wege. Das Defizit dürfte ab dem Jahr 2026 wohl wieder deutlich unter 3% der Wirtschaftsleistung fallen. Entscheidend für Italien ist die Wachstumskraft der Wirtschaft. Die hat sich offenbar unter den Regierungen Draghi und Meloni etwas verbessert, aber noch nicht genug. Italien braucht noch mehr an Reformen, vor allen Dingen schnellere Verwaltungsprozesse und schnellere Gerichtsverfahren. Ob Italien genug macht, um gerade bei abnehmender Bevölkerung die hohen Staatsschulden bei wieder normalen Zinsen durch Reformen dauerhaft tragfähig zu machen, das ist letztlich eine offene Frage. Derzeit geht es in die richtige Richtung, aber um die Frage werden wir uns in einigen Jahren wieder Gedanken machen müssen. In Frankreich sehen wir einen raschen Beschäftigungszuwachs. Die Steuerkraft legt zu. Frankreich hat auch eine bessere Demografie, also eine überdurchschnittliche Geburtenrate, als fast alle anderen Staaten in Europa. Für Frankreich sieht es meines Erachtens insgesamt bei den Staatsschulden der Tragfähigkeit ganz gut aus. Und was die Eurozone alles in allem zusammengenommen betrifft, so erwartet der Währungsfonds Staatsdefizite bis 2028 von weniger als 1/3 der Fehlbeträge in den Staatshaushalten in den USA und um mehr als 40% niedriger in der Eurozone als in Großbritannien, sodass in der Eurozone die Staatsschuldenquote von derzeit 91% bis 2028 auf 85% zurückgehen kann. Das ist nicht gut, aber immerhin, die Eurozone ist auf dem richtigen Wege und dort sieht es deutlich besser aus als in den USA, Großbritannien und in Japan.
Holger, insgesamt siehst du die Lage in Europa derzeit also nicht allzu negativ. Lass mich zum Abschluss fragen, was deine Einschätzung ändern könnte. Wo siehst du die größten Risiken?
Klaus, das mit Abstand größte Risiko wäre eine wachstumsfeindliche Wirtschaftspolitik. Das sind Themen wie zu viele Regulierung. Das kann die Wachstumsdynamik bremsen. Zu hohe Sozialausgaben könnten, gerade in Deutschland, wie in den 1990er Jahren, dazu führen, dass Deutschland ja vielleicht doch wieder der kranke Mann Europas wird. Das sind wir derzeit nicht, aber wir müssen schon darauf achten, dass wir nicht dahin zurückkommen. Weitere Rentengeschenke können wir uns nicht leisten. Wir sollten stattdessen eben Anreize haben, dass die Menschen auch jenseits der Altersgrenze weiterarbeiten. Vielleicht dadurch, dass man die Steuern auf Einkommen aus Arbeit jenseits der Rentengrenze einfach senkt oder die Einkommensteuer auf solche Einkommen abschafft. Wir müssen uns auch über die Integration von Zuwanderern Gedanken machen, damit wir nicht viele von diesen zuletzt oft genannten Familienclans haben, die unsere Gesellschaft ja eher belasten statt bereichern. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die zielgenauer wird, die gerade bei jungen Menschen, ganz jungen Menschen ansetzt, damit nicht viele Kinder letztlich ohne grundlegende Fähigkeiten und ohne Motivation zur Arbeit aus der Schule entlassen werden. Bei diesen Fragen, die letztlich für die Wachstumskraft des Landes entscheidend sind, bei diesen Fragen liegen die Themen für auf Dauer die Leistungsfähigkeit unseres Sozialsystems und damit auch die Tragfähigkeit der Staatsschulden. Diese Dinge, die Wachstumskraft des Landes zu erhalten und zu stärken, das ist viel wichtiger als die Debatte um einige europäische Gemeinschaftsschulden, künftig vielleicht für den Wiederaufbau der Ukraine, oder die Debatte um die genaue Auslegung der deutschen Schuldenbremse, die ja jetzt das Bundesverfassungsgericht erreicht hat. Nochmal zusammengefasst, entscheidend für die Tragfähigkeit der Staatsschulden ist es, die Wachstumskraft des Landes zu erhalten und zu stärken und als zweite Bedingung natürlich bei den laufenden Fehlbeträgen im Staatshaushalt nicht zu übertreiben.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Folge ziehen wir ein Fazit zum ersten Halbjahr 2023 und wagen einen Blick auf das zweite Halbjahr. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.